in das zweite Jona-Buch. Und Jona schildert, oder das zweite Jona-Buch schildert Jonas Gebet aus dem Bauch des Fisches heraus. Er erkennt seine Hilflosigkeit und ruft Gott an, der ihn trotz seiner Flucht nie verlassen hat. Die Wasserfluten, all das, was ihn erdrückt, symbolisiert seine persönliche Not. Die Rettung ist beim Herrn, das erfährt er, oder so sagt er es in Vers 9. Genau dort ist ein Wendepunkt, in dem wie Jona unterwegs ist und wie Jona tickt. Gott lässt ihn dann ans Land ausspucken. Der Text hier, den wir heute betrachten, betont ganz intensiv Gottes Barmherzigkeit und seine persönliche Macht über Natur und Menschen. Er fordert uns auf zur Umkehr und lehrt, dass Gott Gebete erhört, selbst in tiefster Verzweiflung. Und ein letzter Punkt, Jonas Rettung weist zudem auf Jesus' Auferstehung hin. Matthäus 12, Vers 40 lesen wir, denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Ich möchte gerne jetzt mit uns die Verse einmal chronologisch durchgehen. Überschrieben ist der heutige Text mit dem Begriff Dankgebet. Von Ben weiß ich, dass es am Donnerstag weitergeht mit Danken. Also das Thema Dank. Wofür können wir dankbar sein? Was beschäftigt uns? Jona 2, Vers 1. Und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Es wird hier beschrieben, wie Jona von einem großen Fisch verschluckt wird und für 3 Tage in dessen Bauch aufgehalten wird. Menschlich gesprochen ist das nahezu unmöglich. Es hat mich interessiert und deshalb habe ich mal nachgeschlagen, wie die Verdauung von einem Fisch funktioniert. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch weiß. Das Internet hat es mir verraten. Wie lange braucht ein Fisch, um Nahrung zu verdauen? Tut mal einen Schlag. Hat jemand eine Ahnung? 4 ist schon mal richtig. Wenn du jetzt die Einheit Stunden sagst, dann ist es genau richtig. Also, das Internet hat mir gesagt, Fische haben keinen Magen wie wir. Sie haben einen geradlinigen Verdauungstrakt. Sie brauchen etwa 4 Stunden, um Nahrung zu verdauen. Die Magensäure von einem Fisch ist deutlich aggressiver. Also den Text könnte ich euch jetzt noch intensiv durchlesen. Aber auf jeden Fall, ich wollte damit nur hinweisen, es war also kein Zufall, dass jetzt gerade ein Fisch da vorbeigekommen ist, Jona mal kurz verschluckt hat und das dauert halt eben, bis das der Magen irgendwann zersetzt werde und 3 Tage später kann man ihn ausspucken und er wäre wieder komplett da. Nein, es geht hier darum, dass Gott, unser Gott, das genauso geführt hat. Das Bild von Jona im Fisch kann für die Zeiten stehen, in denen wir uns im dunklen und aussichtslosen Situationen gefangen fühlen. Danke, Wilma, dass du uns da eben hast teilhaben lassen, an dem, wo du dich so gefühlt hast. Das Bild hier verdeutlicht, dass selbst in solchen Momenten, die ganze Geschichte verdeutlicht das, die Hoffnung nicht verloren gehen sollte. Der Fisch war die Rettung für Jona, die ihn zur Umkehr und zur Erfüllung seiner Bestimmung geführt hat. Es erinnert uns daran, dass selbst in unseren tiefsten Tiefen Gott uns nicht verlässt, selbst wenn wir uns von ihm abwenden. Ich hatte es gesagt, um uns da ein bisschen herauszufordern, habe ich uns ein paar Fragen mitgebracht. Die hatte ich in einem Kommentar gelesen. Oh, das sieht nicht gut aus. Da scheint irgendwas in der Animation schiefgegangen zu sein. Also die allererste Frage ist, in welchen Momenten deines Lebens spürst du, dass dich Gott durch schwierige Zeiten führt? Wo spüren wir das? Jona 2, Vers 2. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach, aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er hörte mich. Aus dem Schoß des Totenreichs schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Hier wird beschrieben, wie Jona im Bauch des Fisches ein Gebet an Gott richtet. Dieses Kapitel zeigt Jonas Umkehr und sein Vertrauen darauf, dass Gott ihn retten wird. Ich fand es schon beeindruckend, dass Jona so ruhig sagt, dass er ins Meer geworfen werden soll. Das habe ich euch eben schon gesagt. Er hat dort realisiert, worauf es ankommt. Es ist der Ausdruck seiner Erkenntnis, dass es keine Flucht vor Gottes Willen gibt und dass selbst in aussichtslosen Situationen Hoffnung besteht, wenn man sich an Gott wendet. Dieser Abschnitt erinnert uns daran, dass wir in unseren dunkelsten Momenten nicht alleine sind und dass Gottes Gnade und Barmherzigkeit uns immer erreichen können, wenn wir bereuen und uns zu ihm wenden. Jetzt könnt ihr alle Fragen schon lesen. Kommen wir zur Frage 2. In welchen Momenten meines Lebens habe ich die Nähe Gottes besonders gespürt, selbst wenn alles hoffnungslos schien? Wir lesen immer wieder in der Bibel von genau diesen Erfahrungen. Am Abgrund erfahren Menschen die Nähe und Hilfe von Gott. Andi hat uns eben schon aus den Klageliedern gelesen. Jetzt will ich aus Klagelieder 3, ein bisschen weiter hinten, die Verse 55 und 56 uns lesen. Ich rief aber deinen Namen an, Herr, unten aus der Grube, und du erhörtest meine Stimme. Verbirg deine Ohren nicht vor meinem Seufzen und Schreien. Jona bittet im Bauch des Fisches und um Hilfe und dankt Gott für seine Rettung. Dieser Vers offenbart die tiefe Verzweiflung und zeitgleich das unerschütterliche Vertrauen Jonas in Gott, selbst in dieser aussichtslosen Situation. Er erkennt seine Hilflosigkeit und sucht Zuflucht im Gebet, indem er Gottes Barmherzigkeit und Gnade anfleht. Trotz seines Ungehorsams erweist sich Gott als gnädig und rettet Jona aus seiner durchaus misslichen Lage. Dies unterstreicht die bedingungslose Liebe Gottes und die Kraft des Gebetes, selbst in den dunkelsten Momenten unseres Lebens. Frage 3. In welchen Momenten deines Lebens könntest du vertrauensvoller loslassen und dich der göttlichen Führung anvertrauen? Jona 2, Vers 4 und 5. Denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, das mich die Strömung umspülte. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Und ich sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen, dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Jona erkannte, dass es nicht die Seeleute waren, die ins Meer geworfen haben. Es war Gott selbst. Jona sah, dass er nie aus der Hand Gottes gewesen war, obwohl er versucht hat, vor ihm wegzulaufen. Diese Verse drücken ganz eindrücklich Jonas Verzweiflung aus, als er sich von Gott und seinem heiligen Ort entfernt fühlt. Persönlich könnte dies als ein Moment der Demut und des Gebetes interpretiert werden, in dem Jona die Konsequenzen seiner Flucht vor Gott erkennt. Trotz seiner Verzweiflung erkennt er Gottes Gegenwart und sucht nach Vergebung. Es ist eine Erinnerung daran, dass selbst in unserem dunkelsten Moment Gott gegenwärtig ist und uns ermutigt, zu ihm umzukehren. Frage 4. Wann habe ich zuletzt das Gefühl gehabt, mich von dem inneren Frieden durch Christus entfernt zu haben, und wie kann ich heute einen Schritt der Rückkehr wagen? Jona 2, Vers 6. Die Wasser umringten mich bis an die Seele, die Tiefe umgab mich, Meergras umschlang mein Haupt. Diese Worte zeigen die tiefgreifende Einsamkeit und Verzweiflung, die Jona hier empfand, als er ins Meer oder im Meer in den Bauch des Fisches gefangen war. Das Wasser, das ihn umgibt, symbolisiert seine ausweglose Lage und seine Unfähigkeit, sich persönlich aus dieser Situation zu befreien. Die umschließende Tiefe deutet auf die scheinbare Ausweglosigkeit hin. Das Schilf auf seinem Haupt. Warum erwähnt er das? Laut den Auslegern, die ich gefunden habe, könnte das auf die Hoffnung hinweisen, die selbst in diesem dunklen Moment noch vorhanden ist. Trotz seiner Verzweiflung gibt es immer noch einen Funken Hoffnung auf Rettung. Frage 5. Wo in deinem eigenen Leben spürst du Momente der Verzweiflung und welche kleinen Zeichen der Hoffnung leiten dich daraus heraus? Jona 2, Vers 7. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter, die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Oder in einer anderen Übersetzung, du hast mich heraufgezogen und mir das Leben neu geschenkt. Jeder Augenblick, den wir erleben, ist neu. Jeder Tag ist von Gott neu geschenktes Leben. Leben wir ihn bewusst in seiner Gegenwart, aufmerksam dafür, wo und wie er uns heute begegnet. Das achtsame Leben in der Gegenwart wird mit der Gegenwart Gottes verbunden. Denk nicht zu viel an gestern, das schon vorüber ist. Noch sorge dich um das Morgen, von dem du nicht weißt, ob es für dich noch kommt, sondern in allem suche den Herrn zu erkennen. Frage 6. Wie kann ich heute bewusst die Gegenwart Gottes in meinem Alltag wahrnehmen und erfahren? Dies kann für uns persönlich bedeuten, dass selbst in den dunkelsten Momenten des Lebens, wenn wir uns fühlen, als wären wir im Grab gefangen, es Hoffnung gibt. Es erinnert uns daran, dass Gott uns niemals verlässt und dass es nie zu spät ist, sich an ihn zu wenden, um Rettung und Erneuerung zu finden. Der Vers 8. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in den heiligen Tempel. Eine andere Übersetzung dazu, als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, dachte ich an dich. Oftmals handeln wir ähnlich. Solange in unserem Leben alles gut geht, neigen wir dazu, Gottes Handeln als selbstverständlich zu betrachten. Doch wenn wir die Hoffnung verlieren, schrien wir zu ihm. Diese Art einer Gottesbeziehung führt zu einem unbeständigen geistlichen Leben mit dem ständigen Auf und Ab. Eine dauerhafte, tägliche Verbindung zu Gott fördert eine stabile Beziehung zu ihm. Wir wollen uns an Gott halten, sowohl in den guten wie auch in den schlechten Zeiten. Und wir werden sehen, dass unser geistliches Leben dadurch gestärkt wird. Frage 7. In welchen Momenten meines Lebens spüre ich Gottes Gegenwart am stärksten? Und wie kann ich diese Verbundenheit täglich bewusst pflegen? Unser Gebet kommt immer bei Gott an. Auch unsere Gebete für andere Menschen. Wenn ein Gebet nicht erhört wurde, bedeutet das nicht, dass du zu wenig geglaubt hast oder dass Gott es egal ist. Es kann einfach bedeuten, dass Gott etwas Besseres für dich oder für den anderen vorgesehen hat, als das, worum du gebeten hast. Oder dass die Zeit noch nicht reif ist oder ganz wichtig, dass wir nicht alles verstehen und nicht alles kontrollieren können. So hat es der Andi uns auch eben zum Lied gesagt. Jona erinnert sich an Gott und ruft zu ihm aus seinem tiefsten Inneren, aus dem Herzen heraus. Es ist ein Akt seiner persönlichen Demut und des Vertrauens, wenn er sich hier an Gottes heiligen Tempel wendet. Diese Worte zeigen uns ganz eindrücklich, dass selbst in dunklen Zeiten das Gebet eine Quelle der Hoffnung und des Trostes sein kann. Wenn wir uns bewusst an die Gegenwart Gottes erinnern und uns ihm zuwenden. Im Moment der Verzweiflung, wenn du dich verlassen und verloren fühlst, richte deinen Blick ganz gezielt auf Gott. Er ist da, auch wenn du ihn nicht spürst. Erinnere dich daran, dass Gott deine Gebete erhört, egal wie tief du dich in Schwierigkeiten befindest. Ich muss mich korrigieren, deine Gebete hört, egal wie tief du dich in Schwierigkeiten befindest. Vertraue darauf, dass er dich aus jeder Situation retten kann. Jona 2, die Verse 9 und 10. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir mit lauten Stimmen, Rettung kommt von dem Herrn. Hier preist Jona Gottes Rettung und die Erlösung. Er erkennt die Allmacht Gottes und dankt ihm dafür, dass er ihn aus den Tiefen des Meeres gerettet hat. Die Verse drücken ganz tiefe Dankbarkeit und Demut aus. Denn obwohl Jona den göttlichen Befehl zunächst missachtet hat, zeigt Gott ihm Gnade und rettet ihn vor dem sicheren Tod. Der Abschnitt erinnert uns daran, dass Gott uns immer wieder eine zweite Chance gibt und uns sogar in unseren tiefsten Momenten der Verzweiflung rettet, wenn wir uns ihm zuwenden. Jonas Erfahrung ist eine Ermutigung für uns heute, dass Gottes Liebe und Barmherzigkeit unermesslich sind und dass wir immer auf seine Rettung hoffen dürfen. wenn wir uns ihm zuwenden. Daher die Frage 8. In welchen Momenten meines Lebens habe ich bereits eine unerwartete Rettung oder zweite Chance erfahren und wie kann ich mich dafür innerlich öffnen und dankbar sein? Jona bereut es, vor Gott weggelaufen zu sein und wandte sich mit Opfern und Danksagung an Gott. Er versprach zu tun, was immer Gott ihm sagt, zu tun. Irgendwann hat Jona wahrscheinlich gesagt, was wir alle schon einmal gesagt haben: Herr, ich werde tun, was immer du willst. Jetzt erkannte Jona vollkommen, dass er aufhören musste, sich Gott zu widersetzen und dass er dem Herrn bedingungslos folgen sollte. Das war mehr als irgendeine Tatsachenbehauptung. Es war Jonas persönliche triumphale Erklärung. Gott hatte gerettet und würde retten und Jona meinte es persönlich. Jonas Rettung kommt vom Herrn. Mein Gott, wie viel Dank schulde ich dir. Mit deinen Armen hilfst du mir, ziehst mich aus dem Dreck hinaus, um mich durch deine Barmherzigkeit zu dem zu machen, was ich bin. Das Heil lässt du zu mir kommen. Darum jauchzt vor dem Herrn, freut euch, jubelt und singt. So lesen wir es. Gewöhn dich daran, dein Herz viele Male während des Tages in Dankbarkeit zu Gott zu erheben. Für Gott Schutz und Segen, für das Geschenk des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe und für so viel mehr, wo wir einfach dankbar sein können. Dankbarkeit ist des Lebens höchster Freud, so sagt es Luther. Erinnere dich an Gottes Rettung in schwierigen Zeiten, wie Jona das erfahren konnte, und sei dankbar für jede Chance, die Gott dir gibt, neu anzufangen. Der letzte Vers, Vers 11. Und der Herr gebot dem Fisch und der spie Jona ans Land. Hier geht es um die Reaktion Gottes auf Jonas Buße im Bauch des Fisches. Nachdem Jona Gott um Vergebung gebeten hat, beendet Gott Jonas Qual, indem er den Fisch beauftragt, ihn ans Ufer zu spucken. Diese Szene verdeutlicht Gottes Barmherzigkeit und Macht. Selbst in aussichtslosen Situationen. Sie erinnert uns daran, dass Gott immer bereit ist, denen zu vergeben, die ihn aufrichtig darum bitten und die umkehren. Es ist eine Ermutigung, dass es nie zu spät ist, um zu Gott zurückzukehren und dass seine Liebe und sein Erbarmen größer sind als alle unsere Fehler und unsere Unvollkommenheit. Daher die Frage 9. Wo in meinem Leben könnte ich auf Gottes Barmherzigkeit vertrauen und bewusst um Vergebung bitten? Ihr seht sie alle an der Wand, die Fragen. Die Fragen sind so ein roter Faden durch das Buch von Jona. Und Jonas Geschichte ermutigt uns. Jonas Geschichte zeigt uns, dass Gott uns nie im Stich lässt. Ich will deshalb dazu einladen, euch bewusst mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und ermutiger zu sein. Egal, ob das hier vorne auf der Kanzel in der Zeugniszeit ist, ob das zu Hause ist, lasst uns auch heute die Geschichten weitergeben, wo wir persönlich das erfahren haben, wie Jona es erfahren hat. Ich habe es ganz zu Beginn gesagt, die Stimmung um uns drumherum wird rauer. Es ist deutlich. Der Marco Hees hat vor einigen Wochen hier immer vom Feind gesprochen. Wir haben Formationen, die gegen uns unterwegs sind. Aber wir haben so viel mehr Grund, dankbar zu sein. Aber wir können nur dankbar sein, wenn wir genau das tun. Uns gegenseitig ermutigen und uns gegenseitig stärken. Für mich persönlich ist das Buch von Jona genau das. Und das zweite Kapitel hier. Zu erkennen, dass Gott uns immer hinterherläuft. Dass Gott auf dem, wo wir vielleicht falsch unterwegs sind, auf einmal auch einen Segen herausschenkt. Ich möchte gerne die Zeit geben, dass ihr, wenn ihr da noch Gedanken habt, euch anschließen dürft.
Ich hätte das nicht gedacht, dass Jona 2 so meine Woche abbildet. Und ich danke dir, Wilma, für dein Zeugnis, was mich ermutigt hat. Und ich danke dir, Manu, für deine Ermutigung. Und jetzt möchte ich kurz mein Zeugnis dafür geben. Am Sonntag habe ich voll Vertrauen. Ich hatte ein Riesenproblem gesundheitlich vor Gott hingelegt. Und ich wusste einfach nicht mehr weiter, aber ich habe Gott zutiefst vertraut, auch mit Lobliedern. Heilig bist du, Herr, das habe ich immer wieder gesungen oder mir angehört. Und am Montag machte Gott das erste Unmögliche möglich. Ich kam beim ersten Anruf beim Arzt durch. Es ist Montag eigentlich nicht möglich. Meistens muss man hinfahren. Dann bekam ich Montag auch noch einen Termin. Eigentlich auch nicht möglich. Dann bekam ich in dem Termin genau die Hilfe, die ich dringend gebraucht hatte. Am Dienstag das zweite Wunder, der zweite Termin. Bei einer Ärztin, da wartet man eigentlich ein halbes Jahr. Notfalltermin. Und diese Ärztin hat plötzlich wirklich meine Not erkannt. Das war für mich... Da bin ich seit 2 Jahren dran und das war für mich ein totales Wunder. Und dann ging es weiter die Woche mit dem zweiten Nottermin und der richtigen Untersuchung. Und Donnerstag saß ich nochmal richtig im Schleim des Wals versteckt. Da ging es mir richtig, richtig schlecht. Und am Freitag früh kriegte ich innerhalb von einer Stunde auch wieder den nächsten Termin, den ich notfallmäßig brauchte, inklusive Samstag den letzten Termin. Das waren für mich eine Aneinanderkettung von unfassbaren Wundern, weil ich seit fast 2 Jahren für diese Termine gekämpft habe und die kamen in einer Woche. Und da kann ich nur dankbar sein und voll des Lobes des Herrn. Und manchmal sind wir wirklich so im Wald verschluckt oder